Die heutige Folge ist ein Special zum Thema iPhone SDK Event. Ich habe am Freitag keine Folge gemacht, weil ich seit 2 Tagen mit dem Xcode iPhone SDK herumspiele und für euch die aktuellsten und neuesten Informationen zu dem Thema herausgesucht habe. Ich werde das iPhone SDK Event für euch exklusiv zusammenfassen und werde dann noch auf einige Berichte eingehen, die in den letzten 2 Tagen seit Erscheinen veröffentlicht wurden. Seid also gespannt, gleich nach dem Break geht's weiter. Mac & Me Daily, die Mac-Show für tägliche News, Tipps und Tricks. Frisch serviert und garantiert zwischen 5 und 8 Minuten. Herzlich willkommen zu Mac & Me Daily. Heute ist Sonntag, der 9. März 2008. Das ist die exklusive 39. Folge zum SDK Event. Ich werde als erstes das Event zusammenfassen, werde auf alles eingehen, was vorgestellt wurde, und werde danach noch auf einige News eingehen. Das betrifft dann zum Beispiel Sun und Java. Es betrifft auch Meinungen von Entwicklern sowie von Marktanalyseunternehmen und werde dann auch noch auf einige Anwendungsmöglichkeiten eingehen, die bereits geplant sind, und außerdem noch am Ende ein bisschen auf das 2.0er Update, das im Juni kommen wird und welche Änderungen bis jetzt sichtbar sind. Das Event hat am Donnerstag stattgefunden, das war hier in Deutschland am Abend. Zu Anfang wurden einige Statistiken präsentiert, und zwar ist das iPhone seit 8 Monaten auf dem Markt. Bisher hat es 28% Marktanteil in den Vereinigten Staaten erreichen können und ist jetzt somit direkt auf dem 2. Platz hinter BlackBerry. Und wenn es um die mobilen Webbrowser geht, so ist das iPhone mit 71% auf dem 1. Platz. Ich denke mal, dass das an dem Benutzererlebnis liegt, das man mit dem iPhone hat. Wenn man so ein iPhone neben einem Windows Mobile PDA daneben liegen hat, dann merkt man doch eindeutig, welches Gerät benutzerfreundlicher ist. Und ja, man hat im Prinzip das Real Internet, wie Steve Jobs es sagt, in der Tasche. Ich denke mal, dass es nicht das richtige Internet ist, aber es ist doch auf jeden Fall schon mal ein Schritt weiter im Vergleich zu Browsern wie zum Beispiel Opera, die zwar auch Internetseiten gut darstellen können, allerdings das darunterliegende OS, sprich Windows Mobile, den Zugang nicht so benutzerfreundlich macht. Nachdem Steve Jobs so eine kleine Einführung gemacht hat und eben die Statistiken präsentiert hat, wurde an Phil Schiller übergeben, und dieser hat dann einige Enterprise-Features vorgestellt. Zu Anfang wurde halt eben erzählt, dass bereits einige Firmen sowie auch Unis, wie zum Beispiel die in Stanford, das iPhone benutzen und dies auch erfolgreich tun, allerdings noch einige Features vermisst werden und die Integration noch nicht vollständig richtig ist, beziehungsweise es da eben noch an einigen Funktionen mangelt. Er hat dann eine Liste zusammengestellt, was denn noch für den richtigen Enterprise-Betrieb fehlt, und dazu gehören Push-Mail, Push-Kalender, Push-Kontakte, eine globale Adressliste, das IPsec-Protokoll, das für Virtual Private Networks benutzt wird. Wenn man sich also unterwegs zu seinem Firmennetzwerk verbinden möchte, dann ist das ein standardisiertes Protokoll, WPA2 und Remote Wipe. Mit Remote Wipe ist gemeint, dass man das iPhone, sofern es geklaut wird, von der Firmenzentrale resetten kann, sodass die Daten nicht an andere Unternehmen oder Spione weitergereicht werden. Um diese Funktion zu erreichen, wurde Microsoft ActiveSync lizenziert. Das ist ein gängiges Protokoll, und eben mithilfe von ActiveSync werden alle Funktionen, die ich eben gerade genannt habe, realisiert. Es ist also eine reine Enterprise-Lösung, weil man eine Verbindung zu dem Exchange-Server braucht. Diese ActiveSync-Lösung wurde noch einmal mit BlackBerry verglichen. Bei dem BlackBerry ist es so, dass die Daten von einem Exchange-Server nochmal auf einen weiteren proprietären Server gespiegelt werden, und mit diesem Server setzt sich dann eben das BlackBerry-Gerät in Verbindung. Und bei der ActiveSync-Lösung ist dies nicht nötig, da gibt es dann eben eine direkte Verbindung zwischen iPhone und Exchange-Server, wodurch man eben Kosten sparen soll. Außerdem gab es in letzter Zeit einige Probleme mit den BlackBerry-Servern, die waren nicht gut verfügbar, und somit ist für viele Unternehmen eben die Kommunikation ausgefallen. Die gesamten Funktionen, die ich eben gerade genannt habe, die werden nicht in zusätzlichen Anwendungen implementiert, sondern wie es zu erwarten war, werden sie eben in den aktuellen Anwendungen zusätzlich zur Verfügung stehen. Das heißt, die E-Mail-Anwendung, Adressbuch und Kalender werden dahingehend erweitert, dass bei einer Aktualisierung auf dem Exchange-Server auch die entsprechenden Daten sofort auf dem iPhone aktualisiert werden, wenn eine Netzwerkverbindung vorhanden ist. Es gab dann noch eine kleine Demo zu von Phil Schiller, und zwar hatte er komplett leere Einstellungen in dem Mailkonto, in dem Kalender und in dem Adressbuch. Es gab keinerlei Daten. Es war schon ein Konto eingerichtet, das eine Verbindung mit einem Exchange-Server aufbaut. Das hat Phil Schiller dann aktiviert, und er hat auch noch drei Optionen aktiviert. Das waren so kleine Slider, womit er eben gesagt hat, dass alle Daten vom Exchange-Server gepusht werden sollen. Dann hat er einfach die Anwendung gestartet und die Daten waren sofort da. Nachdem Phil Schiller mit den Enterprise Features fertig war, wurde das SDK vorgestellt. Am Anfang gab es wieder eine kleine Zusammenfassung. Das waren die Web Apps. Es gibt insgesamt über 1000 Anwendungen. Und ja, große Giganten wie Facebook oder die Bank of America, die größte Bank in Deutschland, in Amerika, Entschuldigung, ist, haben eben spezielle iPhone-Webseiten implementiert, die den Zugriff noch einfacher machen. In Deutschland hat man zum Beispiel auch mit der Postbank oder mit einigen Sparkassen Zugriff auf ein iPhone-Interface übers Internet. Und man sagt, dass eben noch mehr Features für Web-Apps hinzukommen werden. Aber man ist da jetzt nicht detaillierter drauf eingegangen. Es wurde dann gesagt, dass jetzt ab sofort eben gleiche Anwendungen, wie sie bereits auf dem iPhone vorhanden sind, mithilfe des SDKs programmiert werden können. Und es gibt auch die gleichen Tools, die eben Apple benutzt. Danach hat man die macOS X-Layer vorgestellt. Das sind eben auf der Programmierebene verschiedene Schichten, die man verwenden kann, um eigene Anwendungen zu erstellen. Das wird jetzt ein bisschen technischer, trotzdem möchte ich darauf eingehen. Es ist so, dass die drei unteren Schichten, die bereits bei macOS X vorhanden sind, sozusagen 1:1 aufs iPhone übernommen werden. Ich denke mal, dass da schon einige Abstriche gemacht werden, da man ja nicht alles auf dem iPhone braucht. Aber es sind auf jeden Fall die ganzen Kernfunktionen mit übernommen worden. Die obere Schicht, das ist Cocoa, die wird durch Cocoa Touch ersetzt. Das ist dadurch, dass eben das iPhone ein komplett anderes Interface hat. Man hat die Touch-Oberfläche anstatt einer Tastatur und einer Maus. Und da muss man eben auf andere Interface-Aspekte eingehen, damit die Benutzerfreundlichkeit gewährleistet wird. Ich stelle jetzt einfach mal die einzelnen Schichten vor, und zwar von unten nach oben. Auf der niedrigsten Ebene gibt es die Core OS-Schicht. Das iPhone hat die gleiche Kernelbasis wie macOS X. Es wurden lediglich einige Anpassungen vorgenommen, damit das eben mit weniger Speicher besser umgehen kann und damit es eben auf ein mobiles Gerät optimiert ist. Es ist ein kompletter Netzwerklayer von BSD vorhanden, wodurch man eben kompletten Zugriff auf Netzwerkfunktionalitäten hat. Und es gibt auch Power-Management-Features. Wenn man neue Anwendungen entwickelt für das iPhone, dann verfügen diese eben automatisch über Funktionen des Power-Managements und müssen nicht explizit implementiert werden, was natürlich dann eben den einzelnen Entwicklern Arbeit spart. Die zweite Schicht sind Core-Services. Da gibt es dann solche Sachen wie die Adressbuch-Integration. Das heißt, man kann aus seiner Anwendung auf das globale Adressbuch zugreifen. SQLite ist vorhanden. Das ist eine kleine Datenbank, die man verwenden kann. Somit ist es eben auch möglich, Anwendungen mit größeren Datensätzen zu schreiben, die diese eben ganz gut verwalten können. Außerdem gibt es noch eine Technologie, die heißt Core Location. Einigen dürfte das bereits bekannt sein. Man kann in der Google-Anwendung im iPhone per Triangulationsverfahren herausfinden, wo man sich befindet. Und das wurde jetzt auch als Framework implementiert. Das heißt, man kann das in seinen eigenen Anwendungen implementieren und verwenden. Und das entspricht eben diesen Location-Based Services. Das ist so ein Buzzword. Damit ist eben gemeint, dass mir verschiedene Dienste angeboten werden, je nachdem, wo ich mich befinde. Ich denke mal, das ist eine sehr interessante Sache. Ja, zugleich ist sie aber auch ein bisschen gefährlich, weil man dadurch eben kontextbezogene Werbung und so weiter anbieten kann. Da muss man dann eben gucken, in welche Richtung die Entwickler schlussendlich gehen werden. Die dritte Schicht, das ist die Mediaschicht. Da wurde Core Audio vollständig implementiert. OpenAL, das ist eine Standardbibliothek für Audioausgaben. Die kann man zum Beispiel bei Spielen verwenden für 3D-Sound. Je nachdem, wo sich verschiedene Objekte auf dem Bildschirm bewegen, wird eben der Sound auf dem linken oder rechten Lautsprecher ausgegeben. Dann gibt es noch ein vollständiges Videoplayback. Da wird auch H264 unterstützt. Das heißt, man kann in seine Anwendung verschiedene Komponenten einbauen, die es eben ermöglichen, Filme abzuspielen. Core Animation, das ja bei Leopard stark dazugekommen ist, wird auch zur Verfügung stehen. Dadurch muss man diese einzelnen Interface-Effekte wie das Swipen oder eben diese auf- und abscrollenden Sachen nicht selber implementieren, sondern kann das einfach aus der Bibliothek verwenden. Und es ist auch OpenGL ES implementiert. Das ist eine Version für mobile Geräte von der OpenGL-Bibliothek und die ermöglicht es eben, 3D-Grafiken und Animationen zu erstellen. Diese ganzen Mediasachen, die sind per Hardware-Beschleunigung implementiert und ja, ermöglichen somit eben die größtmögliche Leistung, wobei ich sagen muss, dass in den Präsentationen die meisten Spiele ja so bei 18 bis 25 Frames lagen, was natürlich relativ niedrig ist. Die kamen auch manchmal auf 30 Frames, aber alles in allem ist es wohl nicht so toll, das Spiel drauf laufen zu lassen. Die Spiele waren jetzt nicht optimiert, weil sie eben relativ schnell entwickelt wurden. Aber ich muss sagen, dass das, denke ich mal, auch eine kleine Einschränkung von dem Gerät sein wird. Denn man kann eben nicht in einem kleinen Gerät wie dem iPhone auch die super Hardware-Leistung haben. Trotzdem denke ich, dass das iPhone genügend Leistung bringt, um relativ angenehme Spiele darauf realisieren zu können. Jetzt komme ich noch zu der vierten Schicht und das ist Coco Touch. Das ist die Schicht, die explizit für das iPhone realisiert worden ist. Und da gehören solche Sachen zu wie Multitouch und auch Gestensteuerung. Das heißt, man kann per Framework automatisch verschiedene Aktionen abfangen, wie zum Beispiel jetzt auf dem normalen Computer einen Mausklick oder einen Tastendruck. So wird es da möglich sein, ohne explizite Programmierung eben diese Gesten abzufangen. Außerdem hat man vollen Zugriff auf den Beschleunigungssensor. Der funktioniert in drei Dimensionen. Das heißt, man kann den zum Beispiel zur Steuerung nutzen oder für verschiedene andere Sachen in den Anwendungen. Da werde ich auch nochmal gleich drauf eingehen, weil das vorgestellt wurde als Demo. Man hat außerdem noch Zugriff auf ein Webview. Das heißt, man kann ein Safari-ähnliches Fenster in seine Einbindung einbetten und hat somit volle Browser-Integration. Und es gibt auch zum Beispiel noch Funktionalität wie den Image-Picker. Damit kann man automatisch auf alle Bilder, die sich auf dem iPhone befinden, Zugriff haben. Und es gibt auch noch ein Framework für die Kamera. Das waren jetzt auch nur alles Ausschnitte aus den jeweiligen Schichten, die eben auch auf dem Event vorgestellt wurden. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Sachen und alle möglichen Teile des Frameworks stehen in dem iPhone SDK drin, dass man sich herunterladen kann. Da gibt es nämlich noch eine Dokumentation zu. Nachdem diese Layer und die verschiedenen Funktionen vorgestellt wurden, gab es noch einen Einblick in die Tools. Und zwar wird die iPhone-Entwicklung mit dem normalen Xcode stattfinden, das die Entwickler bereits jetzt nutzen, um normale macOS X-Anwendungen zu schreiben. Es wird eine Möglichkeit geben zu debuggen und zwar kann man auch remote debuggen. Das heißt, man kann sein iPhone einfach per USB anschließen. Die Anwendung wird nach dem Kompilieren sofort auf dem iPhone ausgeführt und man kann sie dort auch debuggen. Außerdem wurde der Interface-Builder erweitert. Das heißt, man kann die Interface-Elemente für ein iPhone einfach per Drag-and-Drop reinziehen. Es gibt eine komplette neue Bibliothek für Coco-Touch-Elemente, wie man sie bereits vom Adressbuch oder von anderen Programmen kennt. Und es ist auch möglich, diese Code-Verbindung zu machen. Es ist so, dass man die View-Elemente, sprich die Sicht, mit dem Controller, also mit der eigentlichen Applikationslogik, einfach per Drag-and-Drop verbinden kann, so dass man vieles nicht im Quellcode realisieren muss, sondern dass das eben schon im Interface-Builder möglich ist. Das war bis jetzt auch für Mac OS X möglich und wurde für das iPhone übernommen. Und der Interface-Builder bietet außerdem noch die Möglichkeit, um seine Anwendung fürs iPhone zu lokalisieren. Und auch das war schon für normale Mac OS X-Anwendungen möglich. Außer Xcode und Interface-Builder gibt es außerdem noch eine Instruments-Integration. Das heißt, dass man mit Instruments eine Performance-Analyse seiner Anwendung durchführen kann. Damit kann man zum Beispiel Flaschenhälse entdecken. Wenn irgendeine Stelle im Code nicht so effizient programmiert wurde, kann man dies eben versuchen zu beheben. Und das Ganze geschieht mit Hilfe einer visuellen Darstellung. Wenn man auf einen Bereich klickt, eben in diesem Graphen, dann bekommt man einen kompletten Stacktrace, sieht, welche Funktionen aufgerufen wurden und welche unter Umständen sehr viel Zeit benötigen. Zu diesen drei Anwendungen, die ja schon bereits vorhanden sind, gesellt sich eine vierte. Das ist der iPhone Simulator und zwar emuliert er den kompletten API-Stack vom richtigen iPhone. Es wurde dazu eine Demo gezeigt. Safari ist in dieser Emulation auch integriert. Der Scott hat ein Hello World-Programm geschrieben. Das ging relativ schnell in einigen Minuten. Und dann hat er noch zwei Anwendungen vorgestellt, beziehungsweise eine Anwendung und ein Spiel. Die Anwendung hieß Touch Effects, damit konnte man Verzerrungen bei einem Bild machen, so eine große Nase, Vergrößerung, Verzerrungen. Und wenn man das iPhone geschüttelt hat, entsprach das eben einem rückgängig und das Bild wurde wieder zur Ursprungsposition zurückgesetzt. Das war eine ganz nette Demo und dann die zweite Demo war das Spiel Touchfighter, wo man eben herumfliegen konnte und andere Flugzeuge im Universum abschießen durfte. Das Ganze hat angeblich in der Entwicklung 2 Tage benötigt. Ob man das jetzt so allgemein sagen kann, dass die iPhone-Entwicklung so einfach ist, denke ich nicht. Also die Tageszeiten bzw. allgemeinen Angaben von Arbeitszeiten waren ein wenig überzogen. Nachdem Apple die eigenen Anwendungen vorgestellt hat, wurden auch noch einige Dritthersteller eingeladen. Dazu gehörte als erstes EA. EA hat das Spiel Spore vorgestellt, dessen Entwicklung angeblich 2 Wochen gedauert hat. Da kann man eben mit so einer Kreatur rumschwimmen, muss andere Kreaturen essen, die kleiner sind. Dadurch wächst man, darf aber keine Kreaturen essen, die größer sind. Und das Ganze ist mit so einer leichten 3D-Oberfläche gemacht worden. Es gibt auch einen Evolution-Editor, womit man mit Fingergesten seine Kreatur im Aussehen modifizieren konnte. Da wurde dann eben diese Touch-Fähigkeit nochmal präsentiert. Und die 3D-Effekte, die waren auch hier ein wenig am Limit. Da weiß man nicht, ob das jetzt daran lag, dass es nicht so gut implementiert wurde, weil die Zeit nicht vorhanden war, oder ob es auch das Hardware-Limit ist. Also ich vermute mal, es ist eine Kombination der beiden Sachen. Und wie jetzt berichtet wurde, sagt Engadget, dass EA das berichtet hat, dass eben Spore für das iPhone im September dieses Jahres noch herauskommen soll. Nach EA wurde Salesforce auf die Bühne gebeten. Diese Firma hat ein Programm entwickelt, das es ermöglicht, Aktivitäten im Unternehmen zu verwalten und auf Kunden einzugehen. Die sind dann noch auf einige Funktionen eingegangen, wie zum Beispiel das lokale Speichern der Daten, so dass man auch in einem Flugzeug oder irgendwo anders, wo man kein Netz hat, eine komplette Datenbank eben lokal auf dem iPhone hat und die Informationen abrufen kann. Das Programm soll angeblich auch in 2 Wochen mit einem Entwickler entwickelt worden sein. Danach hat AOL eine Alpha-Version von dem AOL Instant Messenger vorgestellt, wo verschiedene Kontakte sichtbar waren. Man konnte das Benutzerbild ändern und mit einem Swipe mit dem Finger konnte man die verschiedenen Chats wechseln und so mit anderen Personen chatten. Danach gab es noch eine Vorstellung von Hippocrates. Das ist eine Firma, die sich auf die Auflistung von verschiedenen Medikamenten spezialisiert. Dort gab es dann eben eine Liste aller möglichen Medikamente und die sind dann auch noch darauf eingegangen, welche Techniken sie benutzt haben, dass sie mit dem iPhone eben eine Verbindung zu C++-Sprachelementen aufbauen, dass sie auch diese SQL-Datenbank benutzen und dass sie Core Animation für die Darstellung auf dem iPhone benutzt haben und somit einige coole Effekte realisieren konnten. Als letzter Hersteller wurde Sega auf die Bühne gebeten, die bereits seit über 25 Jahren auf dem Markt sind und Spiele herstellen und auch schon ihre Hochs und Tiefs hatten. Sega hat Super Monkey Ball vorgestellt. Dort kann man mit einem Affen, der sich in einer Blase befindet, ein gesamtes Spielfeld bewegen und muss eben durch das Bewegen des Spielfeldes zum Ziel gelangen. Man ist darauf eingegangen, dass es sich hierbei eben um ein normales Spiel handelt, dass es kein Handygame ist, sondern man versucht hat wirklich alle Spielelemente, die auch auf Konsolen vorhanden sind, 1:1 abzubilden. Für mich sah das eben so aus, dass die Grafiken schon ein wenig schlechter waren als bei einem normalen Spiel in Anführungsstrichen. Es ist aber durchaus nett anzusehen, dass eben auch solche Spiele, die ein wenig aufwendiger sind als Handyspiele, realisiert werden können. Nachdem die Enterprise-Integration vorgestellt wurde und auch das SDK mit allen möglichen Details abgehakt wurde, kam noch einmal Steve auf die Bühne und hat den gesamten Marketing-Teil erledigt. Und zwar wurde als erstes der App Store vorgestellt. Der App Store sieht so aus, dass jeder iPhone-Benutzer Zugriff auf ihn hat. Man kann unterwegs von seinem iPhone kabellose Downloads von den verschiedenen Anwendungen und Spielen tätigen. Und es ist außerdem noch eine iTunes-Integration möglich. Das heißt, man stellt sich das so vor, dass das iPhone als Haupt-Download-Plattform dient, man aber trotzdem noch über den iTunes Store Anwendungen herunterladen kann. Es ist sehr ähnlich dem Installer-App, der bereits vorhanden ist und für jailgebreakte iPhones verwendet werden kann. Es ist auch möglich, direkt über das iPhone Updates von Anwendungen durchzuführen. Da sieht man dann in dem Icon für den App Store so ein kleines Symbol mit einer Zahl, wie viele Anwendungen abgedatet werden können, ähnlich zu Mail-App und ungelesenen Nachrichten. Dieser App Store, der ist exklusiv, das hat man explizit noch einmal erwähnt, es ist kein anderer Vertrieb möglich. Entwickler müssen also definitiv über diesen App Store gehen. Es gibt auch eine Einschränkung, und zwar gehört dazu Pornografie und Anwendungen, die Fehler verursachen können. Es gab aber noch einen Punkt auf der Folie, auf den nicht näher eingegangen wurde, und zwar ist das Unforeseen. Das sind halt Anwendungen, die nicht momentan nicht vorhergesehen werden können, und ich denke mal, Apple hat sich da für die Zukunft abgesichert. Das ist so ein ganz prekärer Punkt. Wenn jemand eine Anwendung schreibt und Apple dann sagt, nee, das geht jetzt nicht, das ist zu viel Konkurrenz für uns, wird die Anwendung verboten, wird sie trotzdem toleriert. Man muss sehen, die Diskussionen zwischen den Entwicklern sind hier auch nicht so positiv, sondern gehen ein bisschen schon in die negative Richtung, dass Apple da eben zu viel Macht hat und zu viel Entscheidungsfreiheit den Entwicklern einräumt. Beziehungsweise andersrum, Entschuldigung, dass die Entwickler zu wenig Entscheidungsfreiheit haben. Dieser App Store, der wird per Software-Update ab Ende Juni für alle iPhones verfügbar sein. Es gibt jetzt schon eine Beta, die für ausgewählte Großunternehmen zur Verfügung steht, und das SDK kann ab sofort heruntergeladen werden. Das SDK ist kostenlos und das Update wird auch für das iPhone kostenlos sein. Für das iPod Touch wird es wieder eine kleine Upgrade-Gebühr geben. Das Interessante ist, dass das SDK nur auf Intel-basierten Macs läuft. Das heißt, PowerPC wird ausgeschlossen und auch andere Plattformen wie Windows und Linux laufen nicht. Das dürfte auf jeden Fall einige Entwickler dazu bringen, sich Macs zu kaufen. Nachdem der App Store vorgestellt wurde, wurde auf das iPhone Developer Program eingegangen. Mit dem kostenlosen SDK kann man nämlich Programme schreiben und diese auf dem iPhone Simulator austesten. Es ist allerdings nicht möglich, die Programme zu vertreiben. Dafür muss man einmalig $99 zahlen in Amerika. Ich denke mal, das ist dazu da, um Spielkinder aus dem Business zu halten, so dass man nicht einfach irgendwelche Hallo-Welt-Applikationen über den iTunes Store veröffentlicht und ihn somit zumüllt. $99 ist keine sehr hohe Gebühr. Die kann man sich sogar als Student leisten, wenn man ernsthaft ein Projekt auf dem iPhone starten möchte. Und wie gesagt, das muss man nur einmalig zahlen und bekommt dann eben eine Lizenz, mit der man unendlich viele Programme veröffentlichen darf. Wenn man ein Unternehmen ist, muss man noch zusätzlich zu den $99 $200 zahlen. Das kostet dann eben insgesamt $299 und dann kann man am Enterprise Program teilnehmen, womit man dann firmenintern Anwendungen veröffentlichen kann. Das Programm ist, wie gesagt, momentan nur in den Vereinigten Staaten verfügbar und soll in den nächsten Monaten auch in anderen Ländern verfügbar werden sein. Ein genaues Datum hat man noch nicht genannt. Und nachdem Steve Jobs dann fertig war, hat er noch einmal jemanden vom KPBC auf die Bühne gebeten. Das ist eine Risikokapitalgesellschaft und die hat den iPhone vorgestellt. Und zwar sollen iPhone-Entwickler, die gute Ideen haben, mit insgesamt 100 Millionen US-Dollar unterstützt werden. Außerdem gab es dann noch am Anfang sehr viel Lob an Steve Jobs, der ja wohl sehr viel für den Computermarkt gemacht haben soll. Und das war es dann eben im Groben und Ganzen für das iPhone SDK Event. Ich hoffe, ich konnte das relativ gut zusammenfassen. Das sind auch im Prinzip alle Informationen, die auf den Newsseiten zu lesen waren. Und es gibt auch schon einige Reaktionen und die möchte ich jetzt vorstellen. Als erstes hat Java einen Platz, beziehungsweise Sun hat gesagt, dass sie Java auf jeden Fall auf dem iPhone entwickeln wollen. Es gibt noch keine detaillierten Angaben. Man hat gesagt, dass man das Java ME, also die Mobile Edition, auf das iPhone portieren könnte. Es ist allerdings noch unklar, wie das realisiert wird, da Java selber eine Art Anwendung ist und man eben auch die einzelnen Anwendungen über den App Store vertreiben müsste. Wie das genau geregelt sein wird, ist momentan noch unklar, genauso wie es unklar ist, ob Java überhaupt auf das iPhone kommen wird. Viele Experten, die eben den Mobilmarkt betrachten, sind auch sehr zufrieden und der Meinung, dass eben Apple alles getan hat, was gemacht werden konnte, was den Enterprise-Bereich angeht. Man hat gesagt, man deckt eben jetzt mittlerweile alle Bereiche ab, wo es Kritiken gab und es ist eine richtige Richtung, die eingeschlagen wurde von Apple, um eben RIM und den BlackBerry-Geräten einen Wettbewerb bieten zu können. Man sagt, dass eben Entwickler jetzt eine solide Basis haben für die Entwicklung und dass es jetzt sehr gut ist, dass man eben diese Push-Features aufs iPhone gebracht hat. Also im Prinzip wurde das nur alles nochmal zusammengefasst, was eben auch in dem iPhone-Event war. Es gibt natürlich aber wieder einige, die noch mehr Kritiken äußern. Und ja, die aktuellen Punkte, die eben kritisiert werden, sind, dass eben das iPhone nur für einen Provider zur Verfügung steht. In den USA ist das AT&T, in Deutschland ist das T-Mobile, dass die einzelnen Unternehmen eben nicht wählen können, welchen Provider sie haben möchten. Der zweite Kritikpunkt ist, dass man momentan noch keine Möglichkeit hat, um die iPhones automatisch verwalten zu können mit Management-Tools wie LAN Desk, mit der man dann halbautomatisiert alle iPhones ja, und die draufliegende Software aktualisieren kann. Und das war es dann im Prinzip so an Kritik. Also es wird immer Kritiker geben und es wird immer Nachteile geben und das ist klar. Aber ich denke persönlich, dass das iPhone-Update auf jeden Fall sehenswert ist. Was sagen Entwickler zu dem iPhone SDK? Die meisten Entwickler sind wirklich sehr zufrieden, haben allerdings natürlich auch einige Fragen und einige Unklarheiten, die beseitigt werden müssen. Aus einer rein technischen Sicht ist es so, dass die Entwickler mehr als zufrieden sind, weil nicht so viel erwartet wurde. Es ist allerdings noch unklar, wie man einige Sachen realisieren kann. Zum Beispiel weiß man nicht, wie weit man auf das Dateisystem des iPhones zugreifen kann. Man weiß nicht genau, welche Anwendungen für Edge und WLAN freigegeben werden. Es ist also so, dass eine Anwendung, zum Beispiel Voice-over-IP, das hat Steve Jobs auch bestätigt, übers WLAN möglich sein wird, übers Edge nicht. Und wie sind da die Kriterien? Was wird Apple für Kriterien für die einzelnen Entwickler auflegen? Werden sich die Kriterien intransparent ändern oder kommt vielleicht ein Dokument raus, was eben festlegt, welche Anwendungen für welche Netzwerke zur Verfügung stehen? Wenn es um das Finanzielle geht, so sind ja relativ viele Entwickler zufrieden. Es ist so, dass 30% der Anwendungskosten, über die eben im iTunes Store erhoben werden, an Apple gehen. 70% enthält der Entwickler. Alle anderen Kosten, wie zum Beispiel Kreditkartengebühren und Serverkosten, sind in diesen 30% enthalten. Das heißt, man kriegt am Ende des Monats immer eine Abrechnung mit 70% des Gesamtpreises. Der nächste Punkt, den ich noch vorstellen wollte, ist, dass die Entwickler das kritisieren, dass so oft wiederholt wurde, ja, die Anwendungen wurden jetzt in nur 2 Wochen zusammengeschrieben oder in 2 Tagen und das erweckt bei Anwendern den Eindruck, dass es so einfach ist, Anwendungen auf dem iPhone zu entwickeln, dass jetzt in einigen Wochen bzw. im Juni, wenn das SDK auch öffentlich zur Verfügung steht und der App Store auf den iPhones ist, sofort zig Anwendungen herauskommen werden, die stabil und ausgearbeitet sind. Es ist jedoch so, dass wirklich ausschließlich alle Anwendungen, die präsentiert wurden, auch noch nicht fertiggestellt waren. Man hat einige Fehler in den Interfaces gesehen oder einige Unzulänglichkeiten. Und es ist einfach so, dass auch die iPhone-Entwicklung genauso viel Zeit in Anspruch nimmt wie die Entwicklung von Programmen unter Mac OS X, also durchaus mehrere Monate für normale Anwendungen und mehrere Jahre für professionelle Anwendungen dauert. Da sollte man sich wirklich nicht zu viel versprechen, auch wenn das Marketinggerede auf dem Event was anderes gesagt hat. Es ist aber jedenfalls sehr positiv und die Entwickler wollen auch unbedingt Anwendungen für das iPhone schreiben, was natürlich sehr schön ist. Das ist einerseits gut für den Markt und andererseits auch für die Anwender, die dadurch eben mehr Anwendungen genießen können. Der nächste Punkt ist, dass es einige Änderungen gab an den bestehenden Anwendungen. Und dazu gehören einerseits kleine Änderungen an den Icons. Man hat zum Beispiel jetzt bei den Downloads, bei der Downloads-Anwendung eine Musiknote statt einen Pfeil, damit man das besser zwischen dem App Store unterscheiden kann. Bei dem einen gibt es halt eben Musik und Medieninhalte, bei dem anderen gibt es Anwendungen. Mail App enthält jetzt einige weitere Funktionen. Zum Beispiel ist es möglich, mehrere Mails in einem Rutsch zu löschen oder zu verschieben. Momentan muss man eben jede Mail einzeln bearbeiten. Safari hat auch einige Ergänzungen bekommen. Man hat jetzt einen Vollbildmodus, mit dem die Adresszeile und die unteren Navigationselemente versteckt werden, womit man eben mehr Platz auf dem relativ kleinen Bildschirm hat. Und es ist auch so, dass Web Apps angepasst werden, so dass man sie künftig lokal ohne Netzverbindung nutzen kann. Das ist aber eben nur, wenn diese Web-Apps wirklich angepasst werden. Außer diesen Änderungen gibt es noch einen besseren Bonjour-Support, so dass man zum Beispiel mehrere iPhones im lokalen Netzwerk erreichen kann. Somit sind ja viele neue Anwendungsmöglichkeiten denkbar, wie zum Beispiel irgendwelche Spiele, die man spielen kann oder eben irgendwelche Bibliotheken, wie zum Beispiel Delicious Library, wo man mit Freunden, die in der Umgebung sind, automatisch verschiedene Einträge abgleichen kann. Also da sind wirklich sehr viele interessante Sachen im Gange. Das letzte, was ich noch nennen wollte, ist, dass OmniFocus auf jeden Fall auch fürs iPhone kommen wird. Das hat man angekündigt. Man weiß eben noch nicht, wann und wie. Und man versucht jetzt erstmal herauszufinden, was überhaupt alles möglich ist. Und solche Ankündigungen wie OmniFocus, die gibt es jetzt massenweise. Viele Hersteller wollen entweder ihre Anwendung auf das iPhone portieren oder wollen zumindest eine Schnittstelle bieten. Ich hoffe, dass euch diese längere Folge gefallen hat, dass ich einen guten Überblick über das iPhone SDK geben konnte. Und ich berichte morgen wieder von den normalen News. Ich werde noch einiges nachholen, das ich jetzt aufgrund der Spielerei mit dem iPhone SDK vernachlässigt habe. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen angenehmen Sonntag, ein angenehmes Restwochenende. Und vergesst nicht, the Mac is not only in me, it's also in you. Apple ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple Incorporated. Dieser Podcast ist unabhängig und in keinster Weise verwandt mit der Firma Apple.